Mir liegt die Predigt eigentlich sehr am Herzen. Das sind die schwersten Predigten. Wenn ich etwas habe, wo ich merke, es ist zu düst für die Kirche. Und sehr, wenn man es aufnimmt, kann es extrem viel verändern. Wenn man es einübt und wenn man den Prozess annimmt, der drinsteckt und er regelmässig lebt, kann er enorm viel verändern. Und diese Predigt liegt mir sehr am Herzen. Ich habe über der noch relativ lange brütet. Ein Fieber habe ich noch brütet darüber. Und ich glaube, es könnte einiges sehr Gutes auslösen. Ich werde mit der Geschichte von der Berufung von Gideon starten. Und ich hoffe, dass ihr die erst vor 10 Jahren das letzte Mal gelesen habt, damit ihr nicht sagt, oh, kenne ich schon, weil es wäre schade, wenn man so würde sagen, ja, kenne ich schon alles. Das ist eine fantastische Geschichte mit extrem viel Tiefgang. Die findet sie in Richter 6, wenn ihr es nicht lesen könnt da vorne. Ich finde sie in Richter 6, ab Vers 11, ich lese sie vor. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unter der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Da antwortete der Herr, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus und er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Epha Mehl. Er legte das Fleisch in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speisen hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel an. Der Engel sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass der Engel des Herrn, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf, allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Sehr tiefgreifende Geschichte. Unfassbar viele Facetten drin. Türen, Winkel in dem Haus von dieser Geschichte. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es einfach typisch, prophetisch, himmlisch, was da passiert. Ein Mann hockt in seinem Versteck und bearbeitet seine Weizenernte in einem Fass, damit die Besatzungsmacht, die das Land gerade im Griff hat, mit Janiter, die regelmässig ihm alles rauben, was er könnte haben, zum Leben und zum, zum Essen und zum Handeln vielleicht damit. Der versteckt sich dort und ist am Rand davon, dass er muss verhungern. Hat Angst. Und zu ihm kommt ein Engel von Gott, den er nicht erkennt als Engel von Gott, sondern er sieht einen ganz normalen Mensch vor sich. Und genau der kommt und sagt, er sei ein tapferer Held. Das ist so etwas von liebevoll, überfordernd, prophetisch. Ich liebe es. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie manchmal bist du schon vor einem Mensch, vielleicht vor einem Gemeindemitglied da gestanden und hast ein prophetisches Wort bekommen und hast die Nase genau gekannt, die dir das erzählt und hast dir gesagt, hä, das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und weil du vielleicht sogar den von der Gemeinde noch sehr gut gekannt hast, der prophetisch zu dir redet, ist das noch viel schwerer gefallen, das anzunehmen, was da kommt. Weil es einfach zu viel ist. Weil es einfach überfordert. Und das ist das, was Prophetie einfach wirklich ist und immer wieder macht. Sie überfordert. Und sie sieht Sachen und sie spricht Dinge aus, die du nicht im Entferntesten kannst irgendwo gerade mal schnell einordnen und sagen, okay, mal, das ist Gott, der redet. Sie redet über Leute, die völlig unfähig gerade sind. Sachen aus, spricht Dinge aus, die einfach zu schön sind, um wahr zu sein. Oder? Wem ist es schon so gegangen? Also definitiv, was ich schon für prophetische Rede habe bekommen. Ich habe einfach nur gedacht, du kennst mich nicht. Und wenn aber ein Herz in so einem Moment aufgeht, dann erzeugt es eine immense Hoffnung und es spricht so eine prophetische Rede wie du bist ein starker Held, spricht eine Hoffnung aus und leitet den Boden aus für das, was Gott will tun und bereitet das vor, was Gott will tun. Und das Herz, das aufnimmt, geht in den Weg rein, wo Gott vorbereitet hat und wird auch erleben, was ausgesprochen ist worden. Manchmal lösen halt solche prophetische Worte mehr Fragen aus, als dass sie beantworten, wie beim Gideon. Und er reagiert extrem heftig. Also, er sieht auch eine Person, die zu einem redet, die einfach einen coolen Stecker in der Hand haben muss, aber viel mehr ist unauffällig. Und er erkennt ihn erst viel später und er fängt an zu diskutieren, wie die meisten Schweizer Kirchgänger, wenn sie so ein prophetisches Wort bekommen, oder? Es geht los, zuerst wird mal kritisiert, was man gehört hat. Hat nicht viel mit mir zu tun, kann nicht sein. Das ist zu gross, geht nicht. Die Situation ist viel zu schwer. Und dann geht es los mit Gideon, nach dem Kritisieren, fängt er an zu jammern. In was für einem Zustand das er ist. Und dann am Ende zeigt er seinen Unglauben über das, was er gehört, indem er eindeutig über die Vergangenheit und seine Situation redet und die in den Mittelpunkt stellt. Also ich bin sicher, der letzte Schritt zeigt uns, es ist definitiv ein Schweizer Kirchengänger, der Gideon. Am Ende will er Beweis haben. Hast du schon mal einen Beweis für deine prophetische Rede bekommen? Also es gibt ein paar außergewöhnliche Propheten, die schenken einem die Gnade, dass Gott ihnen etwas offenbart, was nur du und er kannst wissen. Und dann dockt das irgendwo an und dann fährt so ein Funke von Glauben an von aufglimmen. Und man sagt sich, das kann er nur von Gott wissen. Aber das ist selten der Fall. Da stelle ich fest, in unserem Ecken. Oder wo immer du prophetische Reden bekommst. Man muss doch Beweis haben. Und der Gideon zeigt das auch. Ich will einen Beweis haben. Und ich muss sagen, die meisten sind nicht Schweizer. Es geht nicht um die Schweizer Christen, sondern die meisten Christen müssen auf dem Weg zur Reife müssen die so Phasen durchmachen, wo sie zuerst mal kritisieren, dann jammern und nachher auch noch finden, ich müsste Beweise haben und den Unglauben für den Grübeln und auch noch zu einem grossen Monument in ihrem Leben aufbauen. Das braucht es einfach manchmal, bevor man erwachsen wird im Glauben und Gott wirklich glaubt, was er sagt, wenn er redet. Ich weiß nicht, was ich würde bei euch auslösen, wenn ich würde sagen, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Gott ist mit dir, du tapferer Held, genau. Komm wieder ein bisschen oben ab. Beruhig deine Augsbrauen. Wir backen kleine Brötchen, aber 100 Jahre lang. Vielleicht ist auch ein Neutestamentler unter uns und sagt, stimmt. Stimmt. Ich weiß nicht, was es mit dir auslöst. Das ist ja unregulierbar. Das passiert einfach. Gott ist mit dir, du tapferer Held, im 2020. Gott ist mit dir im 21. Ich verstehe den Gideon, dass er so reagiert. Ich verstehe, weil das macht etwas mit einem. Eine so eine Situation, wenn man über Jahre in der drin steckt. Das macht etwas mit einem. Und es kann sich kennen, auch niemand von uns kann sich einfach dem entziehen. Mit dem muss man arbeiten, wie die Lebenssituation, wie die Umstände sind von den Jahren, die man hinter sich hat. Und dann Gideon, seine Reaktion ist menschlich total nachvollziehbar. Aufgrund von seinen letzten Erfahrungen, die er gemacht hat, über die letzten Jahre, so wie er muss leben, das prägt einen. Und das ist einfach bei jedem so. Wir können nicht meinen, wir seien nicht da davor gefeit, ausser wir gehen wirklich dagegen an. Unsere Umstände, unsere Position, unsere Arbeit, unser Lohn, unsere Kultur, all das prägt unser Denken, unser Glauben, unsere Identität. Und es prägt genau auch das, wo wir überlegen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und im Gideon, seinem Fall, sieht das so aus. Seit Jahren wird er beherrscht von Fremden, wird um den Lohn von seiner Arbeit gebracht. Die Israeliten haben sich damals verkrochen in die Höhe rauf, in die Berge rauf, haben sich dort zum Teil eingegraben und sind zum Aussäen in die Tiefe, aber in die flacheren Gebiete gegangen, zum Aussäen. Und jeweils, wenn er ausgesäet hat und es ist gewachsen gewesen und er wollte ernten, dann sind die midianitischen Soldaten gekommen und haben einfach alles abgeraset und für sich genommen. Weißt du, wie frustrierend? Und du kannst nichts dagegen machen. Er hat keine stabile Regierung. Er hat keine Regierung, die Soldaten stellen kann, die dem Stopp, endlich einen Stopp gibt. Er ist unsicher. Es ist nicht, wie es sollte sein, nämlich sein Land können frei bestellen, sich frei können bewegen. Und der Gideon fühlt sich seit Jahren von Gott im Stich gelassen. Gott lässt das alles zu. Scheinbar völlig emotionslos. Scheint ihm gleich zu sein. Jetzt bist du mal ein paar Jahre lang in so einer Situation. Das macht etwas. Das prägt den Glauben. Das formt den Glauben. Und das deformiert den Glauben. Im Fall von Gideon. Das ist nicht der Glaube, wo Gott wette, dass man ihn haben kann. Und er hat aufgrund von seinem Leben dem Engel einfach nicht können glauben. Beziehungsweise dieser Person. Und da liegt für mich ein ganz wesentlicher Punkt drin. Ein erster. Leb und glaub nicht aufgrund von deinen vergangenen Erfahrungen, sondern aufgrund von dem, was Gott sagt. Glaub Gottes Wort mehr als deiner Erfahrung. Ich glaube, dass wir alle könnten Geschichten aus dem 2019, 18, 17, 16, 15, je nachdem, wie weit wir zurückgehen, wir könnten alle so Geschichten erzählen, wo wir sagen, wo ist Gott gewesen? Warum ist mir das passiert? Wenn Gott mit mir ist, warum ist denn das so gewesen und nicht so? Ich glaube, wir könnten alle Momente erzählen, wo wir sagen, ja, aber was ist denn? Warum ist das passiert, wenn du doch mein Gott bist? Wir könnten uns alle mit dem Gideon gut identifizieren. Und ein paar, die wirklich Wüstejahre hinter sich haben, könnten vielleicht sogar auch verstanden werden, wenn sie sagen, Jimba, bin ich Gott egal? Oder wir könnten mit dem Gideon zusammen sagen, ja, wenn ich berufen bin, was habe ich denn schon zu bieten? Was entscheidend ist, dass wir uns bewusst sind, dass das, in dem wir leben und was wir erleben, unseren Glauben eben prägt ausser wir gehen ganz bewusst gegensteuer. Und ich lade dich mit dieser Predigt gegensteuer zu geben. Ganz bewusst, immer wieder. Sonst landen wir in der Haltung von einem Gideon oder in einem Glauben, der deformiert ist, der verbittert ist, kritisch ist, mutlos ist, ohne Perspektive, ohne Vertrauen und wo sich sogar noch rühmt für seine Bodenständigkeit und nicht sein Fliegen irgendwie in seltsamen Visionen, Träumen oder prophetischen Aussagen. Sonst landen wir in dem Innen. Und wir finden es noch cool, dass wir so vernünftig sind. Dabei lesen mal die Bibel, wie unvernünftig ist denn die eigentlich? Ständig sagt sie uns Sachen, die total unvernünftig tönen. Ich glaube, wir können viel von diesen entmutigenden Erfahrungen gar niemals erklären. Aber wir können mit Glauben und Vertrauen in Gottes Aussagen über uns Hoffnung schöpfen, wenn wir im anderen baden, wenn wir das andere einfach pflegen, wenn wir dem anderen einfach Raum geben, wenn wir das andere füttern, dann nachher wird uns als andere beherrschen. Und wir werden in so einer Verbitterung hocken bleiben und gar nicht freigesetzt werden. Aber wenn wir anfangen, Gottes Wort neu Vertrauen schenken, dann nachher ist die Chance da, dass neue Mut und neue Hoffnung in uns innen wächst und wir eine Zukunft haben. Und zwar eine Zukunft mit Kraft in Gott. Ich glaube, wir müssen die gemachten Erfahrungen dringendst regelmässig und gesund bearbeiten, damit der Glaube an das Wort Gottes und unsere Zukunft gesund ist. Mein zweiter Punkt ist, definiere nicht deine Identität aufgrund von deinen Erfahrungen oder deiner Herkunft. Gott hat durch den Engel Folgendes gesagt zum Gideon: Ich sende dich aus. Und der Gideon hat gesagt: Aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Gideon hat gedacht, er sei nichts Besonderes, seine Familie sei nichts und er sei die Schwächste. Somit habe ich keine Chance, überhaupt irgendetwas für Israel zu tun. Jetzt ganz ehrlich, kommt dir das bekannt vor? Ich lese das immer wieder. Über Leute in der Bibel, die eine Berufung haben bekommen, ich lese das immer wieder. Und ich meine, wer hat die grösste Berufung bekommen? Wir. Wir haben die grösste Berufung bekommen. Wir sitzen zur Rechten Gottes neben Jesus, schon jetzt im Himmel. Wir sind Erben von seinem ganzen Reich, von all dem, was sich Jesus erkauft hat am Kreuz. Wir sind Erben, wir sind Träger. Wir sind Botschafter von der grössten Versöhnungsbotschaft, die es überhaupt gibt. Mach Frieden mit Gott, du kannst Vergebung finden. Und so weiter. Es gibt keine grössere Berufung. Wenn der Gideon hat eine Berufung für eine bestimmte Zeit gehabt, Richter zu sein, für diese Phase, um Israel freizusetzen von den Midianiter. Wir haben eine Berufung, die für die ganze Welt gilt. Und wie wenn wir anfangen grübeln, wenn wir die Berufung anschauen. Genau gleich wie die Gideon. Also, wir fangen auch anfangen. Normalerweise, wir machen eine Auslegeordnung. Was habe ich? 15.000 Stutz auf dem Konto. Ich bin noch relativ jung, mit 33 und so weiter. Das kann ich, das mag ich, das könnte ich. Das, ja, vielleicht geht es so. Wir machen eine menschliche Auslegeordnung. Auf das hin, was Gott sagt. Was er uns sagt, wenn er zu einem beruft. Dabei ist die Identität, die der Gideon hat, völlig unabhängig von dem. Und seine Berufung ist völlig unabhängig von dem, wie wenn Gott nicht wüsste, dass er der Kleinste ist und dass seine Familie die Schwächste ist. Wie wenn er nicht wüsste, dass der Gideon in der menschlichen Kraft keine Chance hat. Er wird ihn in ein paar Wochen mit 300 Leuten gegen 1000 schicken. In Kampf. Wie wenn Gott das nicht wüsste. Hallo. Und dann Gideon seine ganze Zukunft und seine ganze Stärke und seine Möglichkeiten wird nicht bestimmt von seinem Glauben an die gottgegebene Identität, die er hat in dem Moment. Es liegt in dem Moment, wo Gott dir und mir sagt, ich habe dich berufen. Gang. Es liegt im Glauben an das, was Gott sagt, ob wir Helden oder Schwächlinge sind in dem Moment. Gott sei Dank gibt es für Schwächlinge bei Gott Gnade. Und es liegt in dem Moment, wo seine Identität auch geheilt wird, wo er aus dem menschlichen Stammbaum und aus der Geschichte heraus, die er hat und der Situation, in der er drin lebt, wo er geheilt wird. Und das kommt genau jetzt. Aber er muss zuerst beweisen sehen. Und ich finde das so herzerweichend. Gott hat manchmal gewisse Leute, die ähnlich reagiert haben wie ein Gideon, hat er gesagt, ich gebe dir keinen Beweis. Und ich denke nur schon an Jesus, als er unterwegs war, und er hat gesagt, die Leute wollen immer einen Beweis dafür sehen, dass ich Gottes Sohn bin. Aber euch wird kein einziger geben, nur der, ihr werdet mich erhöht sehen am Kreuz. Mögt ihr euch erinnern an den Text? Und es ist so herzerweichend, auch der Moses ist in der gleichen Situation gewesen. Ich sehe die Parallelen zwischen diesen Figuren. Er ist so herzerweichend, weil er so lange in dieser Situation drin lebt, weil sein Glaube deformiert ist, weil er so praktisch wurde durch seine Lebensumstände, ist Gott gnädig und gibt ihm den Beweis, damit er endlich wieder Hoffnung schöpfen kann. Damit er Heilung einsetzen kann, damit ein Durchbruch kommen kann. Und darum gibt er ihm die Beweise, also wie das gegangen ist mit dem Stecken, fragt mich nicht. Ist ja ganz sicher kein Zauberstab gewesen. Aber es ist natürlich schon der Hammer, wenn du dein Brot und dein Fleisch und so auf einen Felsen legst und der so wie ein himmlischer Grill anzündet wird. Oder? Und das Zeug wird einfach mal schnell garen. Das ist so obergenial. Also es ist gewaltig. Und erst in dem Moment erkennt der Gideon, mit wem er es zu tun hat. Erst dann, und so typisch, genau in dem Moment geht er. Der Engel von Gott. Ich finde es interessant. Da wechselt plötzlich etwas. Der Gideon ist total erschrocken. Das muss man verstehen. Damals sind Begegnungen mit Gott oft angsterfüllte Begegnungen gewesen, weil die Leute sich der Distanzen so bewusst sind gewesen. Der Grösse Gottes und ihrer eigenen Schwäche und Fehlerhaftigkeit. Und weil sie nicht in dieser Art und Weise ein Gnadenverständnis hatten wie wir, haben die meisten den Schock vom Leben gehabt. Ich bin einem Engel von Gott begegnet, ich muss sterben, ist seine Reaktion. Und das ist so cool. Das erste Mal in dem ganzen Text redet der Gideon direkt mit Gott. Und Gott redet mit ihm und er hört ihn. Wie wenn seine Seele in dem Moment geheilt wird und endlich wieder Verbindung zu Gott entsteht. Und er endlich wieder das Reden von Gott zu sich selber kann empfangen. So genialer Moment. Es gibt keine gesunde Beziehung zu Gott, sagt er. In der, also man denkt, er muss sterben und es ist vorbei. Aber in dem gewaltigen, heilenden Moment, wo er erkennt, wie gut das Gott mit ihm ist umgegangen, findet er Frieden und er findet Heilung über seine Situation. Und darum baut er ihm einen Altar oder eine Gedenkstätte mit dem Namen Yahweh Shalom, Gott ist mein Frieden. Und das ist mein letzter Punkt für heute Morgen. Find Frieden über deine Vergangenheit. Gesunder Glauben. Geh gesund mit der eigenen Geschichte und der Vergangenheit um. Gesunder Glaube geht bewusst konfrontierend auch mit den schwierigen Erfahrungen, die man macht im Glaubensleben um. Gesund damit umgehen heisst eben nicht ignorieren, nicht überspielen, nicht vorbeispringen, nicht einfach einen gescheiten Glaubenssatz drüber streichen, übers Herz hinein oder über die Seele, nur damit man weiter funktioniert, sondern ein gesunder Glaube konfrontiert sich selber mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und den Erlebnissen, stellt sich denen und ist radikal ehrlich und spricht Wahrheit aus, die im Innersten vorgeht. Es fängt immer an, ich glaube, ich habe diesen Satz im letzten Jahr 30 Mal gesagt, mit heranschauen und warnen. Heranschauen und warnen. Sich dem stellen, was man fühlt und erlebt hat. Schonungslos der Wahrheit gegenüberstehen, was das mit dem gemacht hat. Und dann eine bewusste Entscheidung fällen. Gott nicht mehr die Schuld dafür zu geben. Nicht mehr anklagen. Das kann wie ein goldiges Kalb im Leben von einem werden. Wenn man keine Glaubensschritt wagt, wenn man kein Risiko eingeht. Ich habe mich schon gefunden, dass ich gemerkt habe, dass ich mein Unglauben in diesen Situationen habe aufgebaut auf dem Fehlen von Gottes Wirken dort und dort und dort. Und dass ich daraus gesagt habe, du hast dort nicht gehofft, du hast dort nicht gehofft, du hast dort. Und habe angefangen innerlich zu sagen, darum riskiere ich nichts mehr. Darum vertraue ich dem Wort dort drinnen nicht mehr. Und ich habe mich selber gerechtfertigt in meinem Unglauben, weil Gott dann und dann und dann und dann das nicht gemacht hat. Das ist im Fall ein Fessel. Das ist ein Fessel, das muss gebrochen werden, unbedingt. Wir brauchen im gesunden Umgang, wenn wir uns dem gestellt haben, was in uns vorgeht, mit dem, was wir über Gott denken, was wir fühlen dem gegenüber, wenn wir uns dem gestellt haben, dann müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir uns bewusst entscheiden, das Anklagen von Gott aufzugeben und um Vergebung dafür zu bitten. Und den Unglauben aufzugeben, den ich aufgebaut habe, aufgrund von meinen negativen Erfahrungen, und um Heilung von meinen Wunden zu bitten. So ist der Moment von eben Gideon passiert, damit ich überhaupt keinen Frieden finden kann über meine Vergangenheit. Damit ich die nicht ständig nachschleppe. Damit die mich nicht ständig ausbremst, wenn Gott sagt, ich bin mit dir, du starker Held. Geh und mach. Damit ich eine starke Zukunft habe. So werden Siege vorbereitet von der Zukunft. So werden Durchbrüche vorbereitet. Und so hat Gideon mit einer ganz kleinen Heerschar Tausende von Midianitern in die Flucht geschlagen. Mit einem Herz, das gesund und geheilt und gestärkt und auf die Zukunft ausgerichtet, auf das Wort Gottes, das Vertrauen zu Gott ist ausgerichtet in die Zukunft gegangen. Und die Berufung hat angenommen und hat gelebt, weil er Frieden hatte mit Gott in seinem Herz. Ich wünsche euch mit diesen Gedanken guten Rutsch. Und ein gesegnetes 2020.